Willkommen zurück, meine Lieben. Es ist schon wieder was passiert. In der Schweiz ist fast die Credit Suisse umgefallen und wurde von der UBS gekauft. Wir stecken mitten in einer Bankenkrise. Gold und Bitcoin gehen stark rauf. Die Notenbanken versuchen, die Probleme mit frischem Geld zu löschen, wie sie es immer tun. Und wir machen heute die aktuellste Folge von Was Bitcoin bringt bisher, die noch am selben Tag rausgeht, mit Ronny Grob in Zürich, dem Chefredakteur des Schweizer Monat. Hallo Ronny, was ist los in der Schweiz?
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt.
Es geht wieder los, 2023, das wird das bisher beste Jahr, was Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum betrifft, da bin ich mir ganz sicher. Am 27. April geht's los in der Schweiz am Bodensee, Kreuzlingen am Bodensee, die Swiss Bitcoin-Konferenz, ein neuer Auftritt sozusagen. Ich bin dort dabei, gemeinsam mit einigen coolen Speakern, die ihr schon aus dem Podcast kennt, swiss-bitcoin-konferenz.com, dort findet ihr alle Details. Und mit was Bitcoin bringt, als Code in einem Wort zusammengeschrieben, gibt's 5% auf alle Karten. Aber damit nicht genug. Die BTC 23, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, wo die gesamte Community zusammenkommt in Innsbruck im September, die geht wieder über die Bühne. Mit was Bitcoin bringt, gibt's auch dort 5%. Ich bin dort Speaker, ich bin dort Moderator. Ich freue mich sehr auf euch. Die letzte war wirklich super. September 14 bis 17, 2023, die BTC 23 auf bconf mit C, bconf.de gibt's die Karten und mit was Bitcoin bringt, gibt's auch dort 5%.
Hallo Nico, ja, wir sind alle ein bisschen überrascht, was passiert ist am Wochenende. Die Schweiz hatte zwei Großbanken vor dem Wochenende, jetzt hat sie nur noch eine und wir sind, glaube ich, alle ziemlich überrascht, was passiert ist. Der Staat hat voll eingegriffen, die Zentralbank, der Bundesrat. Der Staat macht alles, dass die Sache weitergeht und die Privaten haben da eigentlich nur noch wenig zu sagen.
Danke, dass du dir so spontan Zeit genommen hast. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Wir sprechen heute eben über das, was über das vergangene Wochenende passiert ist in der Schweiz, die juristischen Hintergründe, aber auch natürlich, wie stehen die Schweizer, wie stehst du denn auch zum Thema Bitcoin? Du bist ja selber, glaube ich, ein ziemlich großer Bitcoiner, soweit ich mich erinnern kann.
Ja, das stimmt. Ich bin einer, wir sind beide, die gehören zu den wenigen Journalisten, die Bitcoin gut finden. Ich bin irgendwie per Zufall darauf gestoßen bei einer Recherche. Da ging es darum, was für alternative Assets kann man anlegen in Zeiten von Null- und Negativzins. Und da bin ich dann so auf Bitcoin gestoßen und dann auf Ethereum und habe ich mich dann ein bisschen damit angefangen zu beschäftigen und bin dann so immer weiter reingekommen. Und je länger, dass ich dabei bin, desto mehr überzeugt bin ich, dass Bitcoin eine echte Alternative ist.
Ja, und ich glaube, das lässt sich auch dadurch zeigen, dass du im aktuellen Monat deines Magazins Schweiz, im aktuellen Ausgabe deines Magazins Schweizer Monat, hast du Sevedin am Cover und ein ganzes Heft zum Thema Bitcoin gemacht. Und du machst auch die Moderation von der Swiss Bitcoin Konferenz von 27. bis 30. April in Kreuzlingen am Bodensee.
Genau, ja, da freue ich mich sehr auf diesen Anlass. Ich finde das cool, dass das in der Schweiz passiert. Und ich glaube jetzt auch, ich habe das schon vor Jahren geschrieben, die Schweiz hat ja einen starken Finanzplatz, aber sie muss auch schauen, dass sie diesen Finanzplatz auch in der Zukunft bewahrt und behält. Und ich habe schon früh gesagt, hey, wenn ihr Zukunft haben wollt in der Bankenwelt, im Finanzplatz Schweiz, dann beschäftigt euch endlich mit Bitcoin. Und ich glaube, für Banken gibt es ja große Möglichkeiten, sich irgendwie hier hineinzubringen. Ich denke da zum Beispiel an Key Storage. Also das ist ja ein Ding, das jeder Bitcoin eigentlich gerne auch mal vielleicht auslagern möchte. Also viele machen es nicht und das ist auch richtig so. Aber für die meisten Leute ist ja das Risiko, die Keys selber aufzubewahren, viel zu groß. Ich weiß nicht, was es da für Möglichkeiten gäbe, aber ich sehe einfach hier für den traditionellen Schweizer Finanzplatz, der ja viel mit Vertrauen agiert und die Leute kommen von überall her in die Schweiz, um ihr Geld irgendwie anzulegen, ist doch auch Key Storage ein Thema oder wäre eins.
Ist eigentlich auch die Uraufgabe der Banken, nicht? Also Geld aufzubewahren für die Kundschaft. Jetzt kommen wir mal zurück, was jetzt gestern passiert ist. Ja, also ich bin in Leipzig beim Bitcoin Podcast Summit und steige dann irgendwie in die S-Bahn ein. Stimmt nicht, ich steige nicht in die S-Bahn ein, weil die S-Bahn ist mal wieder nicht gefahren. Schöne Grüße an die Deutsche Bahn. Ich steige ins Taxi ein, damit ich rechtzeitig zum Flughafen komme, mache Twitter auf und alles ist voll mit Credit Suisse und die Notenbanken und die Regierung greift ein und es gibt sogar Überlegungen, sie zu nationalisieren, dann heißt es, die UBS kauft sie zuerst für 1 Milliarde Euro oder Franken, dann für 2 Milliarden, dann glaube ich für 3 Milliarden. Und am Ende des Tages gab es dann auch noch ein Joint Statement der Notenbanken des gesamten G7 Raums, die jetzt sagen, wir versorgen die Welt wieder mit Dollarliquidität. Fangen wir mal in der Schweiz an. Was ist denn da wirklich geschehen?
Also ich war auch einigermaßen überrascht jetzt am Sonntag. Ich glaube, zuerst habe ich dann auch internationale Medien gelesen. Die Schweizer Journalisten, die standen da nur vor dem Finanzdepartement rum und schauten, wer da rein und rausläuft, während internationale Medien eine Breaking News nach der anderen gebracht hat. Und ich glaube, die ganze Sache ging schon am Donnerstag los. Also so hat der Bundesrat nachher am Abend 19.30 Uhr in der Pressekonferenz gesagt, dass man eigentlich schon am Donnerstag versucht hat, irgendwie Gespräche zu führen und gemerkt hat, hey, das geht nicht mehr so weiter. Das Vertrauen in die Credit Suisse ist am Ende. Die Leute ziehen das Geld ab. Der Börsenkurs geht ins Bodenlose und man muss was machen. Die Frage ist, was muss man machen? Und man wollte unbedingt was machen, bevor am Montag wieder die Börsen eröffnen und das hat man dann auch gemacht, also ein paar Stunden bevor die asiatischen Börsen geöffnet hat und die Lösung war schlussendlich, dass die eine Großbank, die UBS, die andere Großbank der Schweiz, die Credit Suisse übernimmt und lustig ist ja auch der Preis, oder? 3 Milliarden Franken, das war ja, als hätte man vor 3 Wochen darüber geredet, hätten alle gelacht und gesagt, 3 Milliarden für diese riesige Bank, das ist ja lächerlich, aber das hat die UBS wahrscheinlich auch geschickt gemacht, dass sie zuerst gesagt hat, ja, 1 Milliarde zahlen wir und dann waren es ja plötzlich 2 und am Schluss dann 3, oder? Was immer noch relativ wenig ist, wahrscheinlich.
Und es gab auch zusätzlich dann Kreditlinien von der Schweizerischen Notenbank. Wie viel Risiko steckt denn drin in dieser Credit Suisse? Weil wirklich wissen, was jetzt eigentlich das Problem ist, außer dass das Vertrauen weg ist, habe ich den Eindruck, tun die wenigsten.
Das tun die wenigsten und die meisten glauben, dass alles in Ordnung ist. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also die Eigenkapitalquote soll ausreichend sein, oder? Es ist halt schon so, wenn das Vertrauen einmal weg ist, dann kann man nichts mehr machen. Aber es ist schon noch krass, was der Bundesrat gemacht hat, oder? Er garantiert im Fall Credit Suisse 9 Milliarden Franken für Ausfallrisiken zu bezahlen. Und dann die Nationalbank gewährt außerordentliche Liquiditätshilfen von total 200 Milliarden Franken. Das ist schon, krasse Sachen, die hier der Staat und die Zentralbank machen.
Diese 9 Milliarden sind was genau?
Das sind Ausfallrisiken, also die eigentlich der UBS zugesichert wird, falls irgendwas schiefläuft bei dieser Übernahme. Das heißt, sagt der Schweizer Staat, bis 9 Milliarden zahlen wir. Also so habe ich es verstanden.
Und das ist dann wirklich Geld, das gezahlt wird im Notfall, während diese 200 Milliarden Kreditlinien, das ist dann das berühmte Geld, das, wenn alles gut geht, noch verzinst zurückkommt.
Das ist von der Nationalbank, die 200 Milliarden Franken, und vom Schweizer Staat sind die 9 Milliarden Franken.
Ja, genau, aber die 200 Milliarden sind eben Kreditlinien. Also das ist kein Geld, das direkt garantiert wird, sondern nur Geld, das du auch zurückzahlen musst, theoretisch. Das meine ich damit.
Genau. Das sind außerordentliche Liquiditätshilfen, heißt es.
Ja gut, es gibt seit 15 Jahren nichts anderes als außerordentliche Liquiditätshilfen. Es erinnert mich ein bisschen an das Wochenende, an dem Lehman Brothers gerettet werden sollte. Damals ist es gescheitert, weil die Banken in den USA nicht mitmachen wollten und Lehman wurde dann pleite geschickt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, die Variante, dass man die Credit Suisse einfach fehlen lässt, die hat es nicht gegeben, oder? Es wurde darüber eher gesprochen, dass es tatsächlich sogar verstaatlicht werden soll.
Genau, das wäre die andere Möglichkeit gewesen, dass man sagt, die Credit Suisse wird verstaatlicht und dann irgendwie aufgesplittet und Einzelteile verkauft. Was viel zu reden gegeben hat, auch gestern Abend, ist, dass die Schweiz ja eine Too-Big-to-Fail-Regulierung gemacht hat nach den Ereignissen von 2007, 2008, dass systemrelevante Banken in einer Too-Big-to-Fail-Regulatorik, also dass man Regeln macht, wenn denn das so ist und eine systemrelevante Bank hat Probleme, dass man dann gemäß klaren Regularien aktiv werden kann. Und das ist einfach überhaupt nicht passiert, weil man hat gesagt, ja, das ist in diesem Fall nicht anwendbar. Das übersteigt jetzt auch mein Wissen, wieso das nicht gemacht wird. Aber ist ja eigentlich lustig, oder, dass man sagt, wir hatten die Finanzkrise, jetzt schauen wir, wie alles wieder, dass das nie mehr passieren muss, machen wir kluge Gesetze und jetzt passiert sowas und dann kommt etwas komplett Neues übers Wochenende. Der Bundesrat sagt, ja, wir haben doch diese andere große Bank und die soll doch die schlucken. Und die Regularien wurden überhaupt nicht angewendet. Und da fragt man sich jetzt auch, wieso? Und die andere Frage ist, die man hat, oder ist jetzt wirklich so ein Entscheid, dass man mal schnell übers Wochenende macht, wirklich gut und nachhaltig? Ich frage mich vor allem auch, wie nachhaltig ist das für die UBS? Tut dir das gut? Also wenn zwei große Brocken sich gegenseitig schlucken und zusammenführen müssen, also fusionieren, dann hat es ja oft auch Kulturunterschiede in diesen Firmen. Und das macht eine Fusion schwierig. Außerdem haben sie sich jetzt natürlich, sie müssen ja jetzt den Mitarbeiter abladen, entlassen wahrscheinlich. Und das macht es jetzt auch nicht einfacher, weil ganz viele Mitarbeiter der Credit Suisse hat man jetzt an Bord.
Wie viele 10.000 Menschen arbeiten eigentlich bei diesen Banken? So Pi mal Daumen.
Boah, ich weiß gar nicht mehr. 50.000 habe ich gelesen, glaube ich, Credit Suisse international.
Ja, genau.
Ich will jetzt nicht Falsches sagen.
Okay, also es geht wirklich um Kleinstädte im Grunde, ja, die da zusammengeführt werden.
Ja, und
Mitarbeiterzahlen.
Und wichtig ist halt auch dieses Klumpenrisiko. Also man hat jahrelang in der Schweiz gesagt, zwei Großbanken sind ein riesiges Klumpenrisiko. Jetzt haben wir noch eine Großbank. Ja, wie groß ist denn dieser Klumpen jetzt?
Reden wir kurz über die UBS. Glaubst du, dass es jetzt passieren kann, dass die UBS dort jetzt Probleme bekommt, dass jetzt die Credit Default Swaps bei der UBS raufgehen und die Märkte sich auf die konzentrieren? Oder steht die so gesund da, dass sie das locker schlucken kann?
Ja, das will man jetzt sehen, wie sich das auf die UBS auswirkt. Also kurzfristig sind ja heute Morgen alle Banken ein bisschen getaucht. Ich glaube auch Deutsche Bank zum Beispiel. Und ich glaube, heute Morgen ist UBS in den Börsentag mit minus 13% gestartet. Wenn man sagt, okay, die konnten jetzt gerade für ein Schnäppchen eine Großbank übernehmen, klingt das jetzt für mich nicht nach einer positiven Marktbewertung. Aber wahrscheinlich ist es auch zu früh, hier das zu bewerten, weil mal sehen, was die Woche bringt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das wieder sich ein bisschen normalisiert. Und ich glaube schon, es könnte auch schon ein Schnäppchen sein für die UBS.
Wie ist denn das überhaupt jetzt von der Geschichte der Credit Suisse ein bisschen passiert? Weil das jetzt ausgerechnet diese Bankenkrise in der Schweiz zuschlägt, das ist eigentlich das, was mich am meisten verunsichert. Weil in den USA, okay, ja, London, okay, aber in der Schweiz, ihr seid ja die solidesten und vernünftigsten überhaupt. Solltet ihr sein.
Das glaubt man natürlich. Also beide Banken sind natürlich total internationale Banken. Sie sind nicht mehr so, also der Schweiz-Teil ist, glaube ich, auch noch relativ gesund, aber das Internationale ist da und das ist schwierig zu bewerten. Ja. Es ist jetzt vielleicht noch zu der Geschichte der Credit Suisse. Die Credit Suisse ist natürlich eng verbunden mit dem Aufbau des liberalen Staats in der Schweiz. Der wurde gegründet in den 1870er Jahren, glaube ich, also vor 165 Jahren, 167 Jahren in Zürich im Zuge also von Schweizer Liberalen. Es war die Bank von Alfred Escher, einem Schweizer Säulenheiligen der Liberalen. Und hier geht es jetzt eine 167-jährige Tradition der Schweizer Liberalen, der Schweizer FDP zu Ende. Und das sieht man natürlich nirgendwo gerne. Das ist unschön. Ja.
Das heißt, wir haben es ja auch zu tun mit einem politischen Faktor innerhalb der Schweizer politischen Landschaft.
Ja, und eben, also es geht, glaube ich, in die Grundfeste der Schweiz, oder? Das war die erste Schweizer Bank, die sich langsam entwickelt hat, aber dann nach und nach zu einer internationalen Großbank geworden ist. Und die ist jetzt einfach über das Wochenende gestorben. Das ist wirklich krass.
Und bevor wir jetzt noch zu dem Abwickeln gekommen sind, ich meine, wissen wir jetzt überhaupt, was das Problem genau war bei der Credit Suisse? Also hat sich die verspekuliert im Investmentbankengeschäft oder ist das so wie bei der Silicon Valley Bank, dass sie zu viele Staatsanleihen gekauft hat, oder war es einfach nur, dass die PR so lange so schlecht war, dass jetzt quasi die Vertrauenskrise sie voll getroffen hat?
Ja, ich glaube, also einfach der Aktienkurs, der immer und immer und immer wieder weiter runtergeht, das ist einfach schwierig. Und natürlich auch die Gerüchte auf Social Media, dann natürlich diese Bank in den USA, die jetzt auch Credit Suisse dann wieder hart getroffen hat. Also ich glaube, das Vertrauen ist einfach das Hauptsächliche, und es ist überhaupt nicht die letzte Bank, die von einem Bankrun getroffen werden wird, weil viele Leute unterschätzen, was Bankrun vor Internetzeitalter und Bankrun heute bedeutet. Heute ist in einem Knopfdruck all dein Geld von der Bank weg, wenn du willst, in ein paar Minuten, oder? Also klar, vielleicht dauert es mal einen Tag oder zwei, bis es dann anderswo ankommt, aber Bankruns können sich sehr viel schneller ereignen als, sagen wir mal, noch in den 1980er Jahren. Und viele Leute unterschätzen das, und ich glaube, jetzt sind wir in einer Phase, wo der Bankrun jede Bank treffen kann. Wenn irgendwo auf der Welt jetzt eine Bank in Verruf gerät und die Leute denken sich, ja, mit dieser Bank, das geht nicht mehr lange gut, und die Leute anfangen, Geld abzuziehen, dann ist es schnell vorbei, sofort vorbei. Das ist sehr gefährlich.
Man darf ja nicht vergessen, eigentlich keine Bank der Welt würde es vertragen, wenn irgendwie alle Kunden gleichzeitig kommen, um ihr Geld abzuziehen, weil sie es einfach nicht haben.
Genau, und nach allem, was ich lese, war die Credit Suisse jetzt keine Bad Bank, und die hatte natürlich mehrere Managements nacheinander, die alle ihre Sache offenbar nicht ganz so gut gemacht haben, aber es ist nicht eine Bank, die völlig gewissenlos gehandelt hat. Die hat eigentlich schon gut gehandelt, aber irgendwann ging einfach international das Vertrauen verloren, und es war eine Downward Spiral, die offenbar nicht mehr aufzuhalten war. Und ich meine, wir haben heute auch morgen im Büro diskutiert, im Team, was hat denn der Bundesrat jetzt richtig gehandelt und so. Und einfach nicht handeln war ja auch keine Option. Und die anderen Optionen haben wir ja vorher erklärt. Von dem her werden wir ja sehen, ob sich dieser Entscheid als gut herausstellt oder nicht. Nicht zu vergessen, in der Finanzkrise 2008 wurde die UBS ja auch schon mal vom Schweizer Staat gerettet oder von der Nationalbank, also eine koordinierte Lösung. Und das ist sehr gut herausgekommen. Die UBS hat sich erholt. Die Schweiz hat den Kredit zurückgehalten, mit Zinsen noch ein Riesengeschäft gemacht. Und ich glaube, das hat man auch so ein bisschen im Hintergrund bei dieser Rettung. Aber vielleicht auch dieses Retten, vielleicht können wir darüber mal reden, dass der Staat glaubt, er sei omnipotent und könne alles retten. Und jede Zentralbank und jeder Staat glaubt heute, wenn ich nur den Rettungsschalter einschalte, dann können wir den Klimawandel lösen und die Bankenkrise und eigentlich jedes andere Problem, das es auf der Welt auch noch gibt. Ich bin ein bisschen skeptisch. Was meinst du?
Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Dass Aprico Media der beste deutsche Bitcoin-Verlag mit den auch am schönsten designten Büchern ist, das ist bekannt. Und bei Aprico Media gibt es jetzt eine neue Serie rund um Austrian Economics. Gestartet wird mit Karl Menger und einiges kommt da noch auf euch zu. Die Bücher kann man bei aprico.media alle mit Lightning kaufen. Und dort gibt es natürlich auch solche Klassiker wie den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard, Layered Money oder mein persönlicher Favorite, der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Unbedingt mal reinschauen.
Ich habe jetzt seit über einem Jahr das Privileg, in der Bitcoin-Community fast Vollzeit tätig zu sein und da lerne ich natürlich viele tolle Leute kennen und die haben für die Community von Was Bitcoin bringt einiges parat. Zum Beispiel satoshistore.io, da gibt es die Was Bitcoin bringt Collection, die Nico Collection, auch die Fixed Money Collection von meinem englischen Kanal und mit Was Bitcoin bringt als Code bekommt ihr auf das gesamte Sortiment dieses wirklich coolen Shops, der unglaublich viel zu bieten hat, bekommt ihr 5%. Was Bitcoin bringt, satoshistore.io. Aber damit nicht genug. Mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch 5% auf die Hardware-Wallet von Shift Crypto, die Bitbox O2, meiner Meinung nach die beste und coolste Hardware-Wallet. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der schaut bei Seedor.io vorbei. Seedor.io, da wird dann gemeißelt, gehämmert und geschlagen und der Seed wird für immer aufbewahrt auf Stahl. Seedor.io mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch dort 5%.
Was ich meine, ist, glaube ich bekannt. Es ist halt ein Reflex, der über viele, viele Jahrzehnte antrainiert wurde. Ich finde es nicht überraschend, dass alle nach dem Staat schreien, aber ich glaube tatsächlich, dass die Ereignisse der letzten Jahre eher in die Gegenrichtung gegangen sind. Also am Anfang der Pandemie hat es geheißen, ja, jetzt sehen wir wieder, wie wichtig der starke Staat ist. Und dann haben die eigentlich alles vermasselt. Also das Vertrauen ist eher unterwandert worden. Und jetzt bei den Banken wird es, glaube ich, weniger bewusst sein den Menschen. Ich glaube, da sind natürlich schon die meisten einfach happy, dass am Montag irgendwie noch das Licht angeht. Weil da war offenbar wirklich jetzt Feuer am Dach, wenn man das übers Wochenende macht. Und man hat ja auch die Aktionäre offenbar durch eine Ad-hoc-Gesetzesänderung einfach ausgehebelt, oder?
Ja, genau, das ist auch sowas, es geht eigentlich gar nicht, dass die Aktionäre darüber nicht bestimmen können. Es ging einfach mal so, übers Wochenende ist das weg, oder? Und
Glaubst du, dass die Schweiz jetzt mal raus ist aus dem Auge des Sturms, dass jetzt quasi, wenn die Krise weitergeht, es wird woanders aufpoppen, dass man sich erstmal wieder aus den Schlagzeilen entfernen kann?
Zu hoffen ist es, aber was sicher ein Problem sein könnte, sind Klagen gegen den Schweizer Staat, oder? Dass die Aktionäre zum Beispiel klagen, wie die Saudis, die sich irgendwie für 4 Franken pro Aktie vor kurzem mal mit fast rund 10% eingekauft hat, also eine saudische Bank, und die oder auch andere Aktionäre, die einfach sagen, hey, so geht das nicht in einem Rechtsstaat, dass man übers Wochenende mit Notrecht agiert. Und dieses Notrecht, ja, ich glaube, die Regierungen international sind mit der Corona-Krise auf den Geschmack gekommen. Man kann einfach irgendwie durchregieren, wenn man will, oder? Und dann nachher, wenn es dann nicht so gut rauskommt, entschuldigt man sich, aber es gibt immer einen Grund, die Demokratie und die Freiheit, die Demokratie auszuhebeln und die Freiheit einzuschränken. Und das macht mir Sorgen.
Aber ist nicht gerade die Schweiz auch bei Corona einigermaßen maßvoll vorgegangen? War da nicht, also ich meine, wenn jetzt ein banales Beispiel, aber die Maskenpflicht war, glaube ich, schon 1,5 Jahre abgeschafft, da war sie in Österreich noch immer aktiv.
Es gab einen guten Kommentar in der LZZ kürzlich von Christina Neuhaus, die gesagt hat, das sei etwa das Gleiche, wie wenn man sagt, verglichen mit der Sowjetunion war es in der DDR auch nicht schlecht.
Ja, okay, gut. Aber anders gefragt, gibt es vielleicht ein stärkeres Bewusstsein dafür? Weil offenbar, also wenn es gar keine Debatte gibt übers Wochenende, wenn das einfach durchgezogen wird, dann kann man auch nicht erwarten, dass es eine Debatte gibt oder dass die Demokratie überhaupt walten kann.
Ja gut, jetzt wird natürlich viel diskutiert in der Schweiz. Es ist auch überraschend viel Gegenwehr gegen diesen Entscheid jetzt aufgekommen. Die Leute sind schon zum Teil sauer, brüskiert, denken sich, hätte man ganz anders machen müssen. Aber man muss schon sagen, der Bundesrat musste wahrscheinlich etwas machen. Also, dass man einfach nichts macht. Ich würde sagen, also es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es hätte ja auch zum Beispiel eine amerikanische Bank die CS übernehmen können oder irgendetwas anders wäre gemacht worden, das vielleicht schlechter gewesen wäre. Jetzt, vielleicht muss man diesem Entscheid jetzt auch mal ein bisschen Zeit geben und abwarten, wie das ist. Aber es ist schon so sehr überraschend und hat niemand erwartet.
Bist du in deinem Freundeskreis schon bekannt als der Bitcoiner? Also ich stelle die Frage deswegen, weil bekommst du jetzt schon SMS?
Noch nicht. Ich glaube, der Preis muss schon über 100.000 gehen, dass ich SMS kriege und dass die Leute sagen, ach, wäre ich doch eingestiegen oder wie geht das nochmal mit dem Kaufen? Aber ja, es ist ja schon interessant, jetzt was die letzte Woche abgespielt hat, dass eigentlich der Bitcoin-Preis gestiegen ist, während die Börsen gesunken sind. Wenn sich das jetzt weiter akzentuiert, dann könnte es schon interessant werden. Und ich persönlich glaube, das wird sich weiter akzentuieren. Und wir werden diesen Frühling wahrscheinlich einen ziemlichen Boom von Bitcoin erleben. Und genau dafür wurde ja Bitcoin auch erfunden. Also für Bankruns. Also gegen Bankruns vielmehr.
Das ist ganz meine Rede. Ja. Also das ist tatsächlich so. Mir ist auch aufgefallen, dass diese Botschaft von Satoshi Nakamoto, Chancellor und Brink for Second Bailout for Banks, ich habe sie immer verstanden als Warnung vor der Inflation, also vor dem permanenten Gelddrucken, was wir ja jetzt wieder sehen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch eine Warnung davor, dass die Banken eben fehlen können, dass die Banken nicht so sicher sind, wie sie am Tag davor noch ausgesehen haben. Also es ist eine doppelte Warnung. Stichwort Inflation, ich meine, wie geht es da jetzt weiter? Die Schweiz ist ja, was das betrifft, noch eine Insel der Seligen, verglichen mit uns Hochinflationsländern. Aber ganz makromäßig betrachtet, muss man doch davon ausgehen, dass das, was jetzt passiert, auch mit diesen Dollar-Swap-Lines, die da jetzt um die Welt gelegt werden, dass das jetzt sicher also keinen deflationären Charakter hat.
Die Zentralbanken sind ja schon länger in einem Dilemma, wo sie auch nicht mehr rauskommen. Entweder gibt es einen Börsencrash biblischen Ausmaßes und ganz hohe Zinsen und eine Gesundung, oder es gibt einfach eine immer steigende Inflation. Das sind die beiden Möglichkeiten und was anderes gibt es eigentlich nicht mehr.
Was ist der Grund dafür, dass in der Schweiz die Inflation nicht so hoch ist wie bei uns?
Ich glaube, die Nationalbank hat in der Krise relativ gut agiert und hat auch viele Assets gekauft, die tatsächlich Wert haben, insbesondere US-Aktien. Sie hat ein unglaubliches Portfolio an Aktien, riesige, gigantische Beträge. Und sie hat natürlich auch viele andere Währungen einfach gekauft zur Absicherung, also US-Dollar und auch Euro. Das ist jetzt einfach so, um die Wirtschaften auszugleichen. Aber sie hat Sachen gekauft, die Wert haben und ich glaube, das ist schon eine gute Sache, weil die kann sie dann jetzt auch wieder abstoßen. Also die hat eigentlich ganz gut verstanden, wie man das regulieren kann. Und apropos Bitcoin, letztes Jahr bei der Generalversammlung ist ja Lucius Meiser von Bitcoin Swiss angetreten an die Nationalbank mit dem Vorschlag, sie sollen doch Bitcoin kaufen, um diese Risiken auch noch weiter zu diversifizieren. Und ich fände das eine gute Idee. Ich habe auch diesen Antrag unterstützt. Und je nachdem, wie sich jetzt Bitcoin entwickelt, wird man dann der Nationalbank vorrechnen können, wie gut sie ihre Assets hätte diese diversifizieren können.
Da muss ich noch viel tun bis zur nächsten Sitzung. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist nämlich tatsächlich die Sitzung der nächsten, den Schweizerischen Nationalbank Generalversammlung, ist tatsächlich ganz kurz vor der Swiss Bitcoin Konferenz in Kreuzlingen, und es wird auch wieder jemand von Bitcoin Swiss dort sein. Mit Lucius hatte ich schon Kontakt. Er dürfte es diesmal nicht machen, weil er nicht im Land ist. Aber ich hatte Lucius kurz nach seinem letzten Auftritt hier im Podcast. Da haben wir auch darüber geredet. Das werde ich euch gerne in den Shownotes verlinken. Ich freue mich überhaupt, dass ich jetzt dazu komme, auch letzte Woche mit Phil, mehr aus der Schweiz zu hören, weil ihr seid ja wirklich die Finanzexperten schlechthin, aber in Sachen Bitcoin hattet ihr euch ein bisschen zurückgehalten. Ist das realistisch? Die Notenbank hat damals gesagt, theoretisch könnten sie es, aber ist das, glaubst du, dass sie, also die Schweizer Notenbank Bitcoin kauft, wirklich
realistisch? Also die Generalversammlung ist wirklich an diesem Freitag, bevor der Bitcoin-Konferenz, und ich habe mir einfach, um auch dabei sein zu können, auch eine Aktie der Nationalbank gekauft, die kostet etwa 5.000 Franken, da habe ich einiges reingeben müssen. Und
interessanterweise, das ist ein ziemliches Investment, ja.
Ja, aber interessanterweise kriegt man, wenn man Aktionär ist der Nationalbank, ein Erstklass-Tagesbillett für die Schweizer Bundesbahn, um nach Bern zu fahren und wieder zurück, kriegt man als Aktionär kostenlos. Auf jeden Fall, du wolltest etwas anderes fragen, und zwar, ob das realistisch ist. Also die SNB letztes Mal hat gesagt, ja, technisch ist das überhaupt kein Problem, wir könnten morgen Bitcoin kaufen. Also ja, ist ja eigentlich logisch, dass es technisch kein Problem ist, aber sie wollen halt nicht.
Sie haben bei Relay schon ein Konto gemacht, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Das ist die Frage, wie die das kaufen würden. Das ist eigentlich doch eine spannende Frage. Wie kauft die Schweizerische Nationalbank Bitcoin?
Hoffentlich haben Sie Ihr Konto nicht bei der FTX gehabt. Ja? Dann müssen Sie jetzt umschichten. Inflation, bei euch nicht so schlimm. Gehen wir davon aus, dass es jetzt weitergeht. Was glaubst du, wie es mit den Banken generell weitergeht? Also das Mantra wird jetzt sein, dass die SVB wurden die Einlagen gerettet, die Credit Suisse wurde die ganze Bank jetzt gerettet, jetzt können wir zum Normalzustand übergehen. Aber du hast vorher schon durchscheinen lassen, dass du das nicht glaubst.
Nein, ich glaube das nicht. Und ich denke, wir werden die nächsten paar Jahre einfach eine komplette Umschichtung alles des ganzen Finanzwesens erleben, das glaube ich. Also ob es zu einer Great Devaluation kommt oder nicht, das werden wir dann sehen, und wir sehen auch, wie sich das ausspielen wird. Aber ich denke, vieles von dem, was wir heute als sicher anschauen, wird sich herausstellen, dass es überhaupt nicht sicher ist. Und ich kann nur allen anraten, ein bisschen Bitcoin zu kaufen, einfach nur als Versicherung gegen den Kollaps des Finanzsystems und gegen Bankruns.
Es ist schon faszinierend, wenn wir uns ansehen, dass jetzt gleichzeitig mit diesen Bankruns, mit diesem drohenden Kollaps des Finanzsystems natürlich auch der Widerstand gegen Bitcoin größer wird. Lustigerweise vor allem in den USA, hier in Europa kriegen sie es derzeit eh nicht auf die Reihe, dürften mit anderen Dingen beschäftigt sein. Bitcoin als alternatives Finanzsystem ist, glaube ich, jetzt gerade wahnsinnig wichtig und extrem hilfreich, also für mich sehr beruhigend, auch schon letztes Wochenende gewesen natürlich. Aber es gibt auch die Geschichte von Balaji und seinem Hyperinflation Call, also das mitbekommen.
Ja. Ja, das ist natürlich, also ob das auf eine Million geht oder nicht, ja, das sind da vielleicht auch ein bisschen Werbemaßnahmen in eigener Sache. Das ist immer der Preis, der fasziniert wahnsinnig, und da kann man immer viel spekulieren, wie sich irgendetwas entwickelt. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Saifedean Ammous hat da auch mal geschrieben, wenn Bitcoin sich durchsetzt, dann vielleicht über 50 Jahre hinweg. Also ich glaube, das ist eher der Zeitraum, den man anpeilen muss, bis es wirklich komplett anders ist. Aber ich glaube schon, dass in den nächsten 3-4 Jahren sich sehr vieles komplett auf den Kopf stellen wird.
Aber du hast jetzt, das ist die Bitcoin-Perspektive. Ich glaube ja, dass Balaji argumentiert, dass jetzt der US-Dollar, ich glaube es auch nicht, aber er argumentiert, dass der US-Dollar jetzt quasi in eine Hyperinflation geht und dass sozusagen Bitcoin auf 1 Million innerhalb von 90 Tagen nur eine Art Effekt des Ganzen sein wird. Wenn es ein Marketing-Gag ist, okay, aber in 90 Tagen wissen wir dann, ob er, ob er uns angelogen hat oder nicht. Ich meine, das ist schon relativ riskant von ihm. Und er ist ja doch ein bekannter Tech-Entrepreneur, einer, der zum Beispiel auch, das wird jetzt alles gerne hervorgeholt, der auch 2020 sehr viel vorhergesagt hat, was die Pandemie betrifft. Korrekt vorhergesagt hat.
Ja, also ich würde es nicht ausschließen. Ich finde es ein interessanter Call, dass die Hyperinflation plötzlich schnell durchbricht. Das hat man ja in Deutschland gesehen in den 1920er Jahren. Es kann schon passieren. Also wer weiß, es ist auch die Zahlen, die Zentralbanken selbst veröffentlichen, sind ja auch nicht vielleicht die tatsächlich sind. Auch die Food Inflation in Europa ist ja viel stärker zu spüren, auch für im Realen. Ja, also wer weiß, was passiert. Aber das ist für mich irgendwie ja viel Spekulation.
Ja, klar, ist Spekulation, aber es ist gerade aktuell. Ihr habt euer Magazin Schweizer Monat, Schlechtes Geld verdirbt die Welt, erst vor wenigen Tagen rausgebracht. Also das ist die März-Ausgabe, März 2023. Du bist dort Chefredakteur, auch glaube ich nicht erst seit gestern, schon seit einiger Zeit.
Seit 2019, ja.
Ist das intern, was ist der Schweizer Monat für ein Magazin und ist das intern schwierig, so ein Thema wie Bitcoin auf das Cover zu bringen?
Ja, ich bin ja der Chefredakteur, ich darf das, aber tatsächlich bin ich eigentlich der einzige überzeugte Bitcoiner. Miloš Matušek hat mal bei uns gearbeitet, er war auch ein Bitcoiner, aber sonst sind wir halt, wir Bitcoiner sind eine Nische und eine kleine Gruppe von Leuten, die an sowas glauben und die meisten denken, das ist ja viel zu verrückt und das kann nicht passieren und der Staat wird das verbieten und dann wird es nichts geben und so. Also das ist halt so. Also unser Magazin versucht vor allem die verschiedenen Themen, die sich rund um das Thema, Großthema Freiheit ergeben, so ein bisschen abzuhandeln. Und dann nehmen wir natürlich Bitcoin, wir nehmen aber auch zum Beispiel Privatstädte, anders leben, wir nehmen Liberalismus, wir sprechen Liberale an, wir sprechen Anarchisten an, wir sprechen all die Leute an, die eigentlich mit dem Staat so ziemlich unzufrieden sind und sich andere Lösungen, kreative Lösungen wünschen, sprechen wir an mit unserem Magazin und wir versuchen einfach kluge Leute zu finden, die interessante Artikel, die tolle, kluge Artikel für uns schreiben und uns neue Perspektiven bieten. Und ich glaube, für den Leser ist es sicher gut zu sehen, dass es auch, vielleicht kommen sie auf neue Autoren, neue Bücher, die sie lesen können, neue Themen, Sachen, die sie noch gar nie gehört haben, die versuchen wir abzuhandeln bei uns und ja, so denke ich, hoffe ich, machen wir ein spannendes Magazin. Also in dieser Ausgabe haben wir zum Beispiel auch ein Dossier zum Thema Dekadenz mit Michel Onfray, der zuerst mal alles runterreißt und am Schluss mit Jordan Peterson, der uns ein bisschen wieder aufbaut und sagt, hey, ist doch nicht allzu schlimm und es gibt Wege zu einem glücklichen Leben.
Nicht nur das, ihr habt auch einen Text von einer österreichischen grünen Abgeordneten drinnen, genau, die sich über den Terror der Woken beschwert, ironisch, also ich will, also von jemandem, der da komplett unverdächtig ist, ja, ein Thema, das offenbar auch bei uns noch gar nicht so stark aufgegriffen wird, weil man sich das einfach nicht traut, ja, das wird dann über die Bande gespielt, das finde ich auch sehr spannend. Ich muss jetzt aber zugeben, ich habe den Text noch nicht fertig, deswegen möchte ich da noch nicht ins Detail gehen. Vielleicht lade ich sie ja auch mal ein in den Podcast, mal schauen, ob sie kommt, ja. Wie ist es dazu gekommen?
Unser Redakteur Sascha Vukadinovic hat die irgendwie gekannt und hat sie angefragt und sie hat was für uns geschrieben. Also es läuft eigentlich oft so, dass wir irgendjemand Spannendes entdecken und dann fragen wir uns, wie kann die Person irgendwie etwas Interessantes für uns schreiben. Also Kampf gegen Hassrede ist halt wirklich eine Gefahr für Free Speech, oder? Also freie Meinungsäußerung wird so unterbunden. Es gibt immer neue Argumente, wieso dass man nicht frei reden darf, angeblich. Wir sollten vielleicht öfters mal wieder in unsere Verfassungen schauen, weil dort steht schon, dass wir frei reden und handeln dürfen.
Ich habe auch einmal schon einen Artikel geschrieben über die Zukunft der Weltwährungen. Als ich den dann abgeliefert hatte und mich ein bisschen mehr noch mit eurem Magazin beschäftigt hatte, bin ich drauf gekommen, vielleicht war ich sogar ein bisschen zu mild, weil ich immer mich ein bisschen selbst zensiere, wenn ich diese Dinge schreibe. Aber gut, das kann man ja dann auch in Zukunft noch anders machen. Aber das mit der Freiheit der Rede ist einmal ein guter Weg, auch bei uns zum Abschluss zu kommen. Glaubst du das jetzt? Du hast vorher erwähnt, die Credit Suisse hat so eine direkte Verbindung mit dem Schweizer Liberalismus. Ist das jetzt ein Moment, in dem der Schweizer Liberalismus auch wieder ein bisschen Lebensenergie bekommt, einfach als Widerstand gegen diesen Staatseingriff, gegen diese Probleme hier? Oder ist das jetzt schon long gone, das Ganze? Das sind einfach nur alle froh, dass der Bankensektor nicht umfällt.
Ja, ich glaube, einige Leute in der Schweiz werden jetzt mit diesem Wochenende hoffentlich ein bisschen aufgeweckt, insbesondere die Leute, die ihre Hypothek und ihr Konto und ihre Altersvorsorge und was weiß ich alles bei der Credit Suisse hatten zum Beispiel. Nein, ich hoffe, es ist ein Weckruf für die Liberalen. Also wenn wirklich die Bank der Schweizer Liberalen stirbt, da müssen sich die Liberalen fragen, was haben wir falsch gemacht? Und mal auch Verantwortung übernehmen. Und auch in der NZZ wurden ja mal Fragen gestellt, die man so lange nicht gestellt hat. Und ich finde, es ist gut so. Und ich hoffe, das bricht auch ein bisschen was auf. Und dass die Leute sich einfach mal vermehrt fragen, was machen wir da eigentlich? Und läuft's gut oder läuft's nicht gut? Und was sind unsere Werte? Das ist, glaube ich, ja, müssen sich viele Leute mal wieder fragen.
Ganz grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass die Schweizer schon das Gefühl haben, auch stärker involviert zu sein in den politischen Prozess durch direkte Demokratie und einfach, also in den meisten Ländern dieser Welt, wenn du über Politik redest, dann hast du da die Leute sagen, naja, die da oben machen eh, was sie wollen. Und das ist ja sogar in Deutschland und in Österreich so. In der Schweiz habe ich oft den Eindruck, dass die politischen Dinge wirklich von jedem Menschen beobachtet und behandelt werden. Das heißt, ich erwarte da schon auch eine Reaktion.
Ja, das hat nicht nur mit der direkten Demokratie zu tun, sondern auch mit dem Föderalismus. Weil die Schweiz wird eigentlich von unten regiert, oder? Also in der Gemeinde fängt es an, bei deinem Verein im Gemeinderat kannst du dich engagieren und dann geht eigentlich die Macht dann immer weiter nach oben. So ist ja auf jeden Fall die Theorie. Und ich habe auch in dieser Ausgabe ja diesen Artikel geschrieben, Bitcoin passt zur Schweiz. Und genau aus diesen Gründen, weil es mehrere Punkte hat, die genau übereinstimmend sind, nämlich die Dezentralität, gleich Föderalismus und die Freiheit und vor allem auch die Neutralität. Also Bitcoin ist neutrales Geld, die Schweiz ist ein neutraler Staat. Und das sind schon Gedanken, die man sich machen muss. Also ich bin persönlich ein großer Schweiz-Fan, aber wirklich auch aus Gründen, aus liberalen Gründen, oder? Weil man darf nicht vergessen, 1848 war überall in Europa bürgerliche Revolution. Sie hat aber nur in einem Land geklappt, der Schweiz.
In Österreich hat es bis heute nicht geklappt.
Ja, das glaube ich. Wird wahrscheinlich auch noch lange nicht klappen.
Ja, wir machen jetzt YouTube-Videos, vielleicht wird's besser. Ja? Wir können uns ja jetzt vernetzen. Ganz kurz, weil du es vorher erwähnt hast, du hast zuerst Bitcoin und dann Ethereum. Bist du immer noch Multicoiner oder inzwischen Bitcoin-only?
Ich bin hauptsächlich auf Bitcoin jetzt umgestiegen, auch mit den verschiedenen Coins, die ich habe, untergehen sehen. Und Bitcoin, die Chance, dass es zum führenden monetären Netzwerk wird, halte ich für relativ groß. Vielleicht sind wir so einem Punkt wie im Internet 1995, oder wo die Leute auch dich gefragt haben, ist das Internet, wer braucht den Scheiß überhaupt und wird sich das durchsetzen? Ich glaube nicht, oder? Und mit Bitcoin sind wir vielleicht an einem ähnlichen Punkt.
Ich bin froh, dass wir das Internet, dass sich das durchgesetzt hat, sonst hätten wir heute nicht reden können.
Genau.
Am 27. April sehen wir uns in Kreuzlingen am Bodensee. Du machst gemeinsam mit Debbie, glaube ich, die Moderation. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, obwohl ich Debbie noch gar nicht kenne. Ich habe noch nie mit ihr gesprochen, aber wir sind schon mal verdammt, gemeinsam die Moderation zu machen. Und wir machen ja sitzen dann auf verschiedenen Panels gemeinsam zusammen. Und ich denke, das wird eine interessante Aktionen und ich kann allen nur raten, sich für diesen Event anzumelden. Ich glaube, der wird richtig gut.
Debbie macht das sicher super. Also ich habe mir das ja auch schon in Innsbruck moderiert, da brauchst du dir null Sorgen machen. Das wird ganz großartig. Und ich glaube auch, und ich glaube, ich meine, auf eine ironische Art und Weise sind diese Events mit dieser Krise, die jetzt passiert sind, geben uns natürlich wirklich Zunder da, bei der Schweizer Konferenz auch wirklich mal Tacheles zu reden. Und ich freue mich auch drauf, dass da, wenn da besonders viele eben Schweizer dort sind, die da auch einen ganz anderen Blickwinkel nochmal reinbringen. Ich war jetzt, wie gesagt, am Wochenende in Leipzig und ich bin immer wieder fasziniert von der deutschsprachigen Bitcoin-Community. Einerseits davon, wie stark sie ist, aber auch wie viele vielfältige Perspektiven da drinnen sind.
Ja, und es ist ja an einem interessanten Ort, also Kreuzling ist ja direkt an der deutschen Grenze und Österreich ist auch nicht weit weg, oder? Es ist so ein bisschen der Kernpunkt der alemannischen Welt, der hier sich trifft und das ist spannend. Eben, das ist auch vieles, was mit der Schweiz zu tun hat, mit Bitcoin zu tun hat, das sind ähnliche Werte, das wird interessant.
Wie du gesagt hast, Bitcoin ist neutral, die Schweiz ist auch neutral, Österreich ist ja so halb neutral. Ja.
Ja.
Ich glaube, der deutsche amerikanische Außenminister hat erst letztens gesagt, ja, ihr tut ja nur so, als wäre ihr neutral zu unserem Außenminister. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ronny, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, Swiss Bitcoin Konferenz von 27. bis 30. in Kreuzlingen am Bodensee. Das werde ich alles verlinken und natürlich gibt es mit dem Code, was Bitcoin bringt, 5% Rabatt und auch mit 5% Rabatt, wenn man mit Bitcoin bezahlt. Ich freue mich drauf. Hast du noch eine Botschaft an deine Schweizer Landsleute für den Abschied?
Natürlich, also nicht an meine Schweizer Landsleute, aber an alle deutschsprachigen Leute. Sie sollen natürlich unbedingt sofort den Schweizer Monat abonnieren, auf Print oder online. Und wir machen gerade Versuche, muss ich sagen, das Ganze auch mit Bitcoin bezahlen zu lassen, also auf schweizermonat.ch/abo. Kannst du auch Abos lösen mit Bitcoin Lightning und mit Ethereum. Also wir haben so einen Checkout-Prozess und es funktioniert aber noch nicht ganz so gut. Also es funktioniert so, dass man ein Produkt auswählen kann, man kann es bezahlen, aber dann kriegt man keine Bestätigung. Aber nicht verzweifeln, das Produkt ist gekauft und wir kommen dann auf euch zu, wenn ihr das kauft.
Sehr interessant, danke dafür. Du hast auch, das habe ich jetzt noch als letztes Mal noch als Werbemaßnahme auch für den Schweizer Monat, wo ich wirklich sagen muss, ich bin kein großer Magazinleser und die Mainstream-Medien, ich komme selber auch aus den Medien, ich kann das, es ist alles so erwartbar, ich kann das alles schon Dings und ihr macht das wirklich anders und wirklich aufregend und ich find's ziemlich toll und man kann auch für diejenigen, die per Video dabei sind, werde ich es kurz auch noch einmal in die Kamera halten. Man kann tatsächlich, ich weiß nicht, ob man es jetzt da fokussieren wir hier, ja. Also gut, für diejenigen, die per Video dabei sind, die Kamera will jetzt nicht fokussieren, aber was ich zeigen wollte, ist, dass ihr tatsächlich eine Ausgabe kostet 22 Schweizer Franken, 19 Euro und 0,001 Bitcoin. Also ziemlich mutig auch da bei der Volatilität den Preis drauf zu schreiben, aber ziemlich cool gemacht.
Ja, das ist mehr so ein Witz. Auf der letzten Seite übrigens auch eine Adresse, wo man spenden kann. Es gibt einen QR-Code auf der letzten Umschlagseite. Wenn man mal zu viel Bitcoin hat, da kann man auch ein paar Unterstützung für einen liberalen Journalismus abgeben.
Würden ja, wir uns auch freuen. Oder eine Schweizer Bank kaufen, nicht?
Ja, ist ja jetzt nicht mehr so teuer.
Ronny, ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du so spontan Zeit gehabt hast. Wir sehen uns im April. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.